SWR1 Arbeitsplatz mit Pascal Lechler.
Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Magazin aus der Arbeits- und Berufswelt. Wir fragen bei Deutschlands jüngstem Bürgermeister nach, wie seine erste Arbeitswoche war. Wir überprüfen die Forderungen der kleinen Bahngewerkschaft GDL und fragen, wie wichtig ein neues Gesetz zur Tarifeinheit ist, also ein Betrieb, ein Tarifvertrag. Und außerdem schauen wir zu unserem Nachbarn und fragen, warum verliert die Schweiz an Anziehungskraft auf deutsche Arbeitnehmer? Am Mikrofon ist Pascal Lechler. Puh, aufatmen bei der Deutschen Bahn und bei allen, die mit dem Zug fahren. Ein möglicher Streik der Lokführer wurde in dieser Woche nochmal abgewendet. Die Deutsche Bahn hat der kleinen Gewerkschaft GDL ein neues Angebot unterbreitet. Lokführer, die nicht mehr Zug fahren dürfen, also ihre Lizenz verlieren, weil sie krank sind, sollen noch besser abgesichert werden. Wolfgang Brauer hat die Forderungen mal unter die Lupe genommen. Er geht jetzt in seinem Beitrag der Frage nach, ob das, was die GDL da will, eigentlich gerechtfertigt ist.
Die Angst fährt bei vielen Lokführern immer mit. Die Angst vor Selbstmördern auf den Gleisen. Jeder Lokführer in Deutschland erlebt das während seines Berufslebens durchschnittlich 2 bis 3 Mal. So wie Peter Wirk, der seine Erlebnisse in einem Fernsehfilm schilderte.
Ich bin ein sehr optimistisch denkender Mensch gewesen. Und das war von da aber auf einmal nicht mehr so. Auf einmal bin ich sehr zurückgezogen, glaube ich, heute. Sehr desinteressiert, sehr schnell aufbrausend, sehr gereizt. Ja, habe kolossale Schlafprobleme. Und dann habe ich versucht, meine ganzen Gedanken irgendwie insofern zu betäuben und an andere Sachen zu denken, indem ich eben die Schnapsflasche rausgeholt habe.
So wie Peter Wirk geht es vielen Lokführern bei der Deutschen Bahn. Rund 30 müssen pro Jahr ihren Job aufgeben, weil sie das Erlebte nicht verkraften. Für sie verlangt die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer eine umfassende Absicherung, so GDL-Chef Klaus Weselski.
Und deswegen fordern wir jetzt eine Lizenzverlustversicherung für unsere Lokomotivführer. Wir haben ein hohes Gesundheitsrisiko in dem Beruf, das gehört einfach dazu.
Im Klartext heißt das, jeder Lokführer, der nicht mehr fahren kann und seine Lizenz verliert, soll bis zum Berufsende sein Lokführergehalt zu 100% bekommen. Künftige Lohnsteigerungen inklusive, selbst wenn er auf eine schlechter bezahlte Stelle wechselt oder aus dem Konzern ausscheidet. Eine Forderung, die bei dem Tarifexperten der Konkurrenzgewerkschaft EVG, Andreas Müller, auf wenig Verständnis stößt.
Ich kann die Forderungen überhaupt nicht verstehen und muss da wirklich sagen, in manchen Fällen, das ist für mich nicht nachvollziehbar.
Denn schon heute gibt es bei der Deutschen Bahn eine umfassende Absicherung.
Wenn jemand 2 Jahre bei der Bahn ist, hat er einen umfassenden Kündigungsschutz für alle Rationalisierungsfälle und auch im Krankheitsfalle, wenn er seinen Beruf aus krankheitsbedingten Gründen nicht mehr ausüben kann, ist er kündigungsbeschränkt und dann wird er auf andere Stellen im Bahnkonzern vermittelt. Ist mir nicht bekannt, dass es so ein System irgendwo in der Wirtschaft in Deutschland gibt.
Zusätzlich bietet die Bahn inzwischen traumatisierten Lokführern bis zum Ende ihres Berufslebens 100% ihres Einkommens. Die GDL will aber erreichen, dass nicht nur diejenigen abgesichert sind, die einen Menschen überfahren haben, sondern alle Lokführer, die aus gesundheitlichen Gründen keinen Zug mehr fahren können. Gewerkschaftsforscher Samuel Gref von der Uni Kassel hat für die harte Haltung der GDL eine einfache Erklärung.
Die GDL versucht, nochmal einen draufzusetzen und etwas mehr zu verlangen, als vorher die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft des Deutschen Gewerkschaftsbundes abgeschlossen hat. Und damit lässt sich wahrscheinlich erklären, weswegen sie diese doch sehr hohen Forderungen gestellt haben.
Ein Machtkampf also. Aber damit verspielt die GDL natürlich das Ansehen, das sie bisher noch in der Bevölkerung und bei den anderen Beschäftigten der Bahn hatte, meint Gewerkschaftsforscher Samuel Gref.
Natürlich ist es eine Klientelpolitik. Also wir haben eine privilegierte Gruppe oder eine Gruppe von Beschäftigten, die sich eben dadurch auszeichnen, dass sie eine besondere Machtposition haben, dass sie vielleicht Sachen durchsetzen können, die andere Beschäftigtengruppen nicht durchsetzen können. Und natürlich ist es zu verstehen, wenn die GDL die Interessen der Lokführer vertritt, dass sie versucht, das Maximale für diese Berufsgruppe herauszuhandeln. Aber es ist nicht solidarisch gegenüber den anderen Beschäftigten.
Und vielleicht auch nicht gegenüber den betroffenen Lokführern, die wegen ihres Traumas nicht mehr fahren können. Für viele geht es nicht nur ums Geld, sondern vor allem auch darum, wieder gesund zu werden, so wie Peter Wirk.
Ich würde lieber heute als morgen wieder auf meine Lok gehen und meine Arbeit machen, hätte ein erfülltes Leben und würde mich meines Lebens freuen.
Ein Lokführer, der von den Maximalforderungen der GDL profitieren würde, Wolfgang Brauer, berichtete, nicht nur dem Konzern Deutsche Bahn stößt das Verhalten der kleinen Gewerkschaft GDL bitter auf. Auch die Politik möchte etwas tun. Die Große Koalition plant ein Gesetz zur Tarifeinheit, also ein Betrieb, ein Tarifvertrag. Das gab es schon vor 2010, bis das Bundesarbeitsgericht das Ganze als verfassungswidrig erklärte. Professor Volker Rieble lehrt an der Universität München. Herr Rieble, können Sie sich erklären, warum die kleine Bahngewerkschaft GDL in dieser Woche nochmal so richtig aufgedreht hat?
Es ist eine gespaltene Rationalität. Man kann einerseits denken, naja, diejenigen, die die Tarifeinheit wollen, die der GDL dann die Berechtigung zu Tarifvertrag und Streik nähme, die würden angespornt. Auf der anderen Seite kann man das auch als Verzweiflungsaktion deuten, dass man nochmal zeigen möchte, wie stark man ist.
Die Bundesregierung plant ja jetzt dieses Gesetz zur Tarifeinheit. Ein Betrieb, ein Tarifvertrag. Die kleine Gewerkschaft GDL führt den Großkonzern Bahn an der Nase rum. Müsste es nicht jetzt jedem klar sein, dass wir so ein Gesetz zur Tarifeinheit brauchen?
Wir hatten jahrzehntelang Tarifeinheit, allerdings nicht durch Gesetz, sondern durch Richterrecht des Bundesarbeitsgerichts, bis das Bundesarbeitsgericht selbst gemerkt hat, dass das verfassungswidrig ist. Denn im Kern läuft Tarifeinheit auf eine gewisse Gleichschaltung der Arbeitsgesellschaft hinaus, weil es nämlich dann für alle Beschäftigten in einem Betrieb nur eine Gewerkschaft geben kann. Das wäre in etwa so, als hätten wir in der Politik für eine Region immer nur eine einzige Partei.
Kriegt man das dann überhaupt hin, so ein Gesetz? Kann man dem Urteil des Bundesarbeitsgerichts gerecht werden und gleichzeitig aber auch die Verfassung wahren?
Nun ist es ja so, dass das Bundesarbeitsgericht selbst nicht berufen ist, über die Verfassungsgemäßheit eines vom Deutschen Bundestag erlassenen Gesetzes zu urteilen. Das macht das Bundesverfassungsgericht. Und ob das Bundesverfassungsgericht dieselbe Ansicht hat wie das Bundesarbeitsgericht in Erfurt, das wird man sehen müssen. Allerdings gibt es starke Indizien, ich will das ganz offen sagen, also ich halte so ein Gesetz für verfassungswidrig, andere Kollegen sehen es anders. Das Problem liegt im Kern darin, dass man eigentlich bei den kleinen, den Spartengewerkschaften, deren Arbeitskampf nicht will, der stört. Die großen Gewerkschaften, Verdi, IG Metall, IG BCE, die sollen schön streiken dürfen und auch unbegrenzt, aber wenn dann die Kleinen auch noch streiken, dann wird es den Unternehmen zu viel. Und die Frage ist, ob man diese Kampflast dergestalt begrenzen kann, dass nur die Kleinen ausgeschlossen werden und die Großen hingegen nicht.
Sie sagen jetzt, das Bundesverfassungsgericht müsste darüber urteilen. Wenn dieses Gesetz kommt, wollen ja die kleinen Gewerkschaften dagegen klagen. Also Karlsruhe wird dann irgendwann urteilen. Sie sagen, Sie sind eigentlich gegen dieses Gesetz. Wie könnten denn Alternativen aussehen?
Man kann, wenn einem der Arbeitskampf zu viel wird, erstens überlegen, ob man den Streik in der Daseinsvorsorge beschränkt. Das würde insbesondere die Lokomotivführer natürlich treffen, wenn man den Bahn-, Fern- und Nahverkehr zur Daseinsvorsorge rechnet. Dass man also sagt, dort kann nicht beliebig viel gestreikt werden, sondern dort muss eine Mindestversorgung der Bevölkerung aufrechterhalten werden. So wie man das ja im Übrigen in den Krankenhäusern längst tut. Also in den Krankenhäusern ist der Streikumfang deutlich gedeckelt, weil jeder Patient, der dringend behandelt werden muss, auch dringend behandelt wird.
Und das ist in Ihren Augen übertragbar auf die Bahn oder kommt da nicht dann der eine, der sagt, was weiß ich, die Strecke muss aber auch bedient werden? Also sprich, ist da nicht schon wieder Streit programmiert?
Natürlich ist das ein Problem, dass wenn man die Daseinsvorsorge sozusagen sichern will, dann führt das nicht zum totalen Streikverbot, sondern man muss sich dann überlegen, wie kann man das gescheit beschränken? Man könnte ja etwa hingehen und sagen, im normalen Takt muss jeder zweite Zug fahren.
Jetzt ist ja erstaunlich, dass die GDL diese Woche zurückgerudert ist. Es gibt ja ein neues Angebot. Man wird jetzt erstmal nicht streiken. Glauben Sie, die wollen jetzt erstmal ihr Pulver nicht verschießen, um sich dann zu rüsten, wenn dieses Gesetz möglicherweise kommt, um dann zu streiken?
Also gegen ein Gesetz darf man in Deutschland nicht streiken. Das wäre ein politischer Streik. Der ist nur sozusagen bei Machtergreifungen möglich, wenn also hier irgendwie jemand putschen möchte. Gegen Gesetze gibt es Rechtsschutz und diesen Rechtsschutzweg müsste dann die Gewerkschaft ergreifen. Ich glaube, dass die GDL eine taktische Forderung erhoben hat und dass die Arbeitgeberseite genauso taktisch mit ihrem Gesprächsangebot geantwortet hat. Und deswegen ist aus dem Konflikt jetzt einfach ein bisschen die Luft raus.
Professor Volker Rieble lehrt an der Universität München und er ist gegen ein Gesetz zur Tarifeinheit. Sein Argument, das wäre ja so, als ob es in einer Region nur noch eine Partei geben würde. Was hat sich diese Frau in den vergangenen Wochen nicht alles anhören müssen? Allzweckwaffe, Truppenuschi, Mutter der Kompanie. Und was macht sie? Ursula von der Leyen lächelt mit ihrem Dauergrinsen einfach alles weg. Eigentlich war es ja auch nicht weiter verwunderlich, dass die ehemalige Arbeitsministerin Zielscheibe des angestaubten Chauvi-Humors von altgedienten Zeitungsredakteuren geworden ist. Frauen in Männerdomänen sind ja per se verdächtig und Frauen mit Macht sowieso. Da steht man eben immer besonders im Fadenkreuz. Umso besser, wenn man dann für den ersten Akt im Amt gelobt wird. Frau von der Leyen will die Bundeswehr jetzt familienfreundlicher gestalten. Super Idee, hat sich meine Kollegin Sabine Geipel gedacht. Und deshalb schreibt sie Ministerin von der Leyen den Brief der Woche.
Liebe Ursula von der Leyen, ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen. Denn mit Ihnen menschelt es bei der Bundeswehr endlich einmal wieder. Das ist doch schön. Unsere Jungs am Hindukusch, da kommen Gefühle hoch, das hat doch fast etwas von Fußballnationalmannschaft. Als allererstes soll die Truppe also familienfreundlicher werden. Super Idee. Wäre mir beim Thema Bundeswehr zugegebenermaßen nicht als erstes durch den Kopf geschossen, aber klar, würde ich auch so machen. Lieber erst einmal über das sprechen, was man kann. Wahrscheinlich hätten Sie sich als Landwirtschaftsministerin in Gummistiefeln auf dem Bauernhof auch erst einmal einfühlsam nach der Vereinbarkeit von Familie und Beruf erkundigt. Das können Sie einfach gut. Aber liebe Frau von der Leyen, jetzt müssen Ihren schönen Worten auch Taten folgen. Also Attacke! Ich sehe sie schon vor mir, die Kitas, die überall auf den Kasernengeländen der Republik aus dem Boden schießen werden. Die tragen dann so lustige Namen wie die Mini-Offiziere oder die Kampfkiste. Mittags gibt's für die Kleinen lecker Essen aus der Gulaschkanone, zwischendurch einen kleinen Panzerkeks, dann Zapfenstreich zum Nachmittagsschläfchen und dann spielen wir wieder ABC-Alarm oder kriechen ein bisschen im Matsch herum. Toll! Damit dürften dann auch die Nachwuchsprobleme bei der Bundeswehr bald behoben sein. Und hier könnten Sie ja auch endlich mit Ihrer Frauenquote für Führungskräfte zum Zuge kommen. Das haben Sie bei der Kanzlerin ja damals nicht geschafft. Auch die Idee mit der Teilzeit für Soldaten finde ich klasse. Besonders beim Einsatz in Mazar-i-Sharif kommt das sicher gut. Da können sich dann auch die anderen internationalen Truppen einmal ein Beispiel an vorbildlicher deutscher Familienpolitik nehmen. Und ich freue mich auch schon ganz besonders auf die Fotos von Ihnen mit den Kindern von der Kita in Kandahar. Mir persönlich sind Sie, liebe Frau von der Leyen, in Ihrer gepflegten grünen Strickjacke beim Truppenbesuch in Afghanistan sowieso auch viel lieber als etwa die alte Kampfweste Gutenberg, der ja so aussah, als würde er gleich einen Taliban mit der bloßen Hand fangen. Die Frage ist nur, reicht denn der Verteidigungsetat überhaupt für Ihre Familienoffensive? Wenn nicht, hätte ich noch den Tipp, ein paar Drohnen und ein paar A400Ms weniger, ein paar Tagesmütter und Erzieher mehr. Und ansonsten, keine Sorge, wenn's schief geht. Kostspielige Projekte, die nichts bringen, sind wir von der Bundeswehr ja gewöhnt. In diesem Sinne grüßt Sie ganz herzlich Ihr Fan Sabine Geipel.
Unser Nachbarland, die Schweiz, galt jahrelang als Paradies für Arbeitnehmer, vor allem für deutsche Arbeitnehmer. Hohe Löhne, keine bzw. kaum Sprachbarrieren, schöne Landschaften, gute Arbeitsbedingungen. Das alles gilt zwar immer noch, aber das alles reicht offensichtlich nicht mehr aus, um Deutsche zu halten oder anzulocken. Immer mehr Deutsche verlassen die Schweiz und kommen zurück nach Deutschland. Immer weniger Deutsche gehen hingegen in die Schweiz. Das zeigen die Migrationszahlen der letzten Jahre. Warum die Schweiz an Anziehungskraft verloren hat, dieser Frage ist Petra Jehle nachgegangen.
Felix Hebeler ist Biologe. Er lebte und arbeitete bis vor kurzem noch in der Schweiz. Doch dann packte er seine Koffer und ging zurück nach Stuttgart.
Das hat sowohl kulturelle Gründe, die ich vielleicht auch ein bisschen unterschätzt habe, aber einfach auf Dauer nach den 6 Jahren war es einfach genug. Und ich wollte zurück in meine Heimat sozusagen.
In den letzten Jahren kehren immer mehr Deutsche der Schweiz den Rücken. 2011 waren es rund 15.000, im Jahr danach bereits 16.500. Der Trend hat sich im letzten Jahr fortgesetzt. Häufig ist Heimweh der Grund, aber es sind auch berufliche Gründe. Beim IT-Spezialisten Tore Zeilinger waren die familienfreundlicheren Arbeitszeiten, die er in Deutschland findet, ausschlaggebend.
Wir haben natürlich das, was wir vermisst haben, also die Heimat, jetzt quasi um die Ecke. Und wir haben uns beruflich verändert. Wir sind sehr viel zufriedener in unseren Jobs. Mit meiner kleinen Firma kann ich auch meinen Arbeitsablauf selber bestimmen. Insofern haben wir auf ganzer Linie gewonnen.
Und die deutsche Wirtschaft braucht die qualifizierten Arbeitskräfte inzwischen wieder selbst. Außerdem sind die Einkommen von Ärzten an deutschen Krankenhäusern deutlich gestiegen. Deutsche Personalfirmen und spezielle Agenturen sprechen neuerdings gezielt Fachkräfte in Schweizer Kliniken, Unternehmen und Universitäten an. Das Land Bayern hat in Zürich im vergangenen Jahr bereits eine Kampagne gestartet. Zum ersten Infoabend kamen über 100 potenzielle Rückkehrer, resümiert Organisatorin Monika Wilhelm.
Es war so, dass wir sogar die Anmeldungsmöglichkeiten schließen mussten, weil wir komplett ausgebucht waren. Einmal, glaube ich, ist es einfach das Interesse und das zweite ist so ein Effekt. Ich glaube, wir haben so einen Nerv getroffen in der Schweiz.
Tatsächlich ist die Stimmung zwischen Deutschland und der Schweiz derzeit alles andere als rosig. Auch Rolf Eichin von der Grenzgängerberatung in Lörrach kennt einzelne Fälle, in denen Deutsche sich in der Schweiz nicht mehr wohlfühlten und deshalb zurück wollten. Für ihn hat der Trend einen wesentlichen Hauptgrund.
Die meisten kehren zurück, um sich das teure Schweizer Leben zu ersparen. Ob sie dann auch mit dem Beruf zurückkehren, das ist eine andere Geschichte. Aber das Geld spielt die Hauptrolle.
Eichins Ratschlag, wer in seinem Job in der Schweiz nicht mindestens 150.000 Franken, also umgerechnet 120.000 Euro pro Jahr verdient, braucht in der Schweiz erst gar nicht nach einer Wohnung zu suchen. Viele Deutsche machen deshalb auch erstmal einen halben Schritt zurück. Sie behalten ihren Job in der Schweiz und ziehen auf die günstigere deutsche Seite des Rheins zurück. Die Schweizer Wirtschaft beobachtet den Zurück-nach-Deutschland-Trend mit Argwohn. Valentin Vogt, der Präsident des Schweizer Arbeitgeberverbandes, ist besorgt.
Es ist noch kein Problem, aber es könnte ein Problem werden. Und wir bedauern natürlich diesen Trend, dass diese Leute zurück nach Deutschland gehen. Aber das muss man natürlich auch akzeptieren, dass sie ihre beruflichen Perspektive in Deutschland wahrnehmen wollen, die sich natürlich in den letzten Monaten auch verbessert haben.
Vogt vermutet, dass vor allem Branchen wie der Schweizer Maschinenbau Schwierigkeiten bekommen könnte, Ersatz für die deutschen Heimkehrer zu finden. Noch leben rund 300.000 Deutsche im Nachbarland, aber nicht nur die Zahl der Rückkehrer aus der Schweiz steigt an, auch die Zahl der Zuwanderer aus Deutschland hat in den letzten Jahren immer weiter abgenommen.
Die Schweiz verliert an Anziehungskraft auf Deutsche, Petra Jehle berichtete. In seinem Alter habe ich noch studiert und war eigentlich noch völlig grün hinter den Ohren. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging mit 25. Ich auf jeden Fall hätte mir diesen Job nie und nimmer zugetraut. Michael Salomo ist erst 25 und seit einer Woche im Amt als Bürgermeister der 5000-Seelen-Gemeinde Hasmersheim am Neckar. Damit ist Michael Salomo der jüngste Bürgermeister Deutschlands. Zuständig für, ja, eigentlich für alles. Wie seine erste Arbeitswoche war, wie er mit dem Job klarkommt, Friederike Kreutsch wollte es von dem kommunalpolitischen Shootingstar wissen.
Michael Salomo erfüllt eigentlich alle Voraussetzungen, um in der traditionell eher konservativen Region keine Karriere zu machen. Sozialdemokrat, Gewerkschaftsaktivist, lebt mit seinem Partner zusammen und ist jung. 25 Jahre jung, aber immerhin seit 9 Jahren im Verwaltungsgeschäft tätig, an den verschiedensten Stellen.
Wissen Sie, ich war ja im uniformierten Bereich der Zollverwaltung tätig. Wenn Sie da irgendeine Anweisung gegeben haben, dann konnten Sie auch nicht diskutieren anfangen, sondern dann mussten Sie halt sagen, das ist jetzt Fakt, das ist Gesetz, so setzen wir es durch und das ist der Grund, warum das auf Sie zutrifft in dem Moment. Da stellt auch keiner die Frage, wie alt sind Sie oder von Ihnen, lasse ich mir nicht sagen. Also in die Situation bin ich noch nie gekommen.
Salomo ist mit 16 in die Verwaltungsausbildung gegangen, war also im Gegensatz zu vielen Amtskollegen nicht zum Studium an der Verwaltungshochschule. Vorteil oder Nachteil?
Das ist die Frage, ob jemand, der aus dem Studium kommt und dann direkt eine Führungsposition einnimmt, wirklich mehr Lebenserfahrung bzw. mehr Praxis hat.
Überhaupt ist die Frage nach dem Alter eine, die in erster Linie Journalisten stellen. Diese Frage hat Salomo in dieser ersten Arbeitswoche vermutlich um die 50 Mal beantwortet. Dann Termine in Hasmersheim, Feuerwehrfest, Hausbesuch bei einem Jubilar, der fast 80 Jahre älter ist als der Herr Bürgermeister. Quasi nebenher musste Salomo sich einarbeiten in die Geschäfte der Neckartalgemeinde Hasmersheim.
Also die ersten 2 Tage bin ich von den Medien im wahrsten Sinne des Wortes überrannt worden. Also da waren ja mehrere Fernsehsender gleich im Haus, dann immer wieder Radiointerviews. Dann ging die alltägliche Arbeit los, in der man natürlich mit dem Aktenstudium begonnen hat. Es waren aber auch einfach viele kleine praktische Fragen an der Tagesordnung. Wie macht man Geschäftsgangvermerke? Wie zeichnet der neue Chef die Briefe ab, damit die einzelnen Mitarbeiter dann wissen, wie sie es zu bearbeiten haben? Und ich habe natürlich auch schon gewisse Aufgabenbereiche einfach ein bisschen anders verteilt, wo ich gesagt habe, das sind die Amtsleiter eigentlich selber Entscheidungsträger.
Das hat Salomo in den vergangenen Jahren gelernt. Er ist nicht allein verantwortlich. Seine Verwaltung muss funktionieren, ihm zuarbeiten. Die Mitarbeiter kennen die Gemeinde aus dem FF, darauf kann er sich verlassen. Und auch da sei wieder völlig unerheblich, ob der Bauamtsleiter oder der Herr vom Einwohnermeldeamt nun altersmäßig sein Vater sein könnte oder nicht. Auf den Umgang kommt es an, sagt Salomo, und darauf, dass jeder seine Arbeit gut macht. Deswegen muss er auch nicht gleich in dieser ersten Woche all die aktuellen Hasmersheimer Themen kennen.
Das sind ja alles Themenfelder, die ja an mich jetzt herangetragen werden. Also die Akten bzw. die Ansprechpartner sind ja die Sachbearbeiter im Haus, die haben ja nicht gewechselt. Da geht es ja lediglich zur Entscheidungsvorlage dann zu mir. Und sowas entscheidet man natürlich immer am besten, wenn man alle drei Leute am Tisch hat, die Verwaltung, mich und dann dementsprechende Antragsteller.
Überhaupt, sagt Salomo, sieht er sich gar nicht als Exot, eher als Vertreter einer neuen Bürgermeistergeneration, die in den Rathäusern nicht als der allwissende und alles entscheidende Chef einzieht, sondern als Teil eines Ganzen.
Früher hat man ganz strikt gesagt, das ist Gesetz, so setzt man es durch. Und inzwischen ist es eigentlich so, dass die Verwaltung ziemlich viel Wert drauf legt, auch im Umgang mit dem Bürger. Ich denke, dass da die Wähler ziemlich viel Wert drauf legen, dass man da jetzt auch einfach eine andere Kultur in die Rathäuser bringt. Und da sehe ich einfach, dass die neuen Kolleginnen und Kollegen, die jetzt ausgebildet werden, die Mentalität mitbringen, dass man eben die Offenheit hat, dass eben die Tür im Rathaus offen steht, dass man bis zum Bürgermeister durch kann. Und man sieht sich eher als Servicedienstleister inzwischen.
So hört sich Deutschlands jüngster Bürgermeister an. Michael Salomo führt seit einer Woche die Amtsgeschäfte in der Neckargemeinde Hasmersheim. Ich glaube, von diesem Mann werden wir noch mehr hören. Das war die Sendung SWR1 Arbeitsplatz. Danke für Ihr Interesse.
SWR1 Arbeitsplatz.